nationalsozialistische Strömungen oder rechtsextreme Strömungen zu wehren und sich da entgegenzusetzen. Wir haben gerade dann auch in der 90er Jahre richtig mitverfolgen können, wie sich rechte Jugendkultur als Gegenbewegung auch entwickelt hat und formiert hat, kann man sagen. Das bedeutete damals, das werden Sie auch noch kennen aus Zeitschriften und so weiter, dieses Bild von dem martialen männlichen Nazi mit Glatze, mit Bomberjacke und Springerstiefel. Und das hat damals, glaube ich, auch einen sehr großen Teil der Gegenkultur ausgemacht. Sich als gegen zu verstehen, gegen die Gesellschaft, sich nach innen zu formieren und nach innen zu schauen, die Strukturen aufzubauen. Und dazu musste man sich von der Gesamtgesellschaft abgrenzen, musste sich als anders zeigen, auch als gewalttätig zeigen und genau nach innen diskutieren. Es gab auch zu dieser Zeit, ach ja, vielleicht noch einen Satz dazu, das ist natürlich, hat sich total verändert, also Ende der 1990er Jahre mit Beginn der 2000er war es tatsächlich so, dass die Strategie der extremen Rechten sich total verändert hat und dahin gegangen ist zu sagen, wir sind nicht mehr eine Gegenbewegung, sondern wir wollen alle gesellschaftlichen Bereiche unterwandern. Wir wollen Macht in der Gesellschaft ausüben, wir wollen die Gesellschaft infiltrieren und wir wollen den Kampf um die Köpfe, um die Straßen, um die Universitäten, um alle gesellschaftlichen Bereiche gewinnen. Und das bedeutete, Rechte müssen sich nicht mehr als gegen Kultur präsentieren, sondern ganz genau andersrum, nämlich total angepasst erst einmal und dann, um sich in die gesellschaftlichen Bereiche integrieren zu können erstmal und dann die Ideologie auch da einfließen zu lassen, wenn sie bekannt sind und nicht mehr als störend oder so wahrgenommen werden. Also da haben wir eine totale Veränderung im Laufe der Zeit von den 1990er Jahren bis in die Gegenwart. Wir hatten aber in dieser Zeit, also ich springe jetzt wieder zurück in die 1990er Jahre, kaum fachliche Expertise in der sozialen Arbeit im Umgang mit extrem rechten Phänomenen. Und hinzu kommt auch, dass es in der DDR das Arbeitsfeld soziale Arbeit überhaupt nicht gegeben hat. Es gab die Fürsorgeerziehung und Heimerziehung und es gab die staatliche Jugendbildung und politische Bildung, aber eben nicht soziale Arbeit als Feld. Also das war auch überhaupt nicht etabliert und musste eigentlich erst entstehen. Soziale Arbeit kam in dieser Zeit sehr stark eine Feuerwehrfunktion zu. Das kann man eigentlich beobachten, noch bis in die Gegenwart. Das ist auch heute noch irgendwie so eine Art Auftrag. Also wenn die Gewalt und der Lärm von der Straße weg ist, dann ist das Problem eigentlich schon fast gelöst. Dann sieht es ja keiner mehr, dann ist es wieder in den Hintergrund geraten und wir müssen uns eigentlich damit nicht mehr beschäftigen. Und all das zusammen bedeutete insbesondere halt in den 1990er Jahren, weil da war die Gewalt auf den Straßen halt auch sehr massiv, dass die Bundesregierung sich überlegt hat, Modellprogramme zu entwickeln, um diesen Phänomenen zu begegnen. Auch das ein Phänomen, was sich eigentlich durch die gesamte Zeit bis in die Gegenwart hindurchzieht. Das heißt, wir haben kaum Regelstrukturen in der sozialen Arbeit im Bereich Rechtsextremismus, sondern wir haben es ganz oft mit Projekten zu tun, die kurzzeitig angelegt sind und nicht längerfristig gedacht sind und auch regional verankert überlegen, was kann man da machen. Da gibt es ganz vereinzelte, aber es ist eben nicht die Regel. Was die Konzepte angeht in der sozialen Arbeit, hat sich eigentlich, und zwar auch mit der Etablierung des ersten Modellprogramms, das sogenannte AGAG-Programm, da sage ich gleich noch was dazu, ein Konzept durchsetzen können. Oder mit diesem Konzept ist damals gearbeitet worden, nämlich der sogenannte akzeptierende Ansatz. Dieser Ansatz ist entwickelt worden aus dem Kontext der Drogenhilfe in Westdeutschland. Also da war die Idee, Menschen mit ihrer Krankheit, nämlich ihrem Drogenproblem, erstmal zu akzeptieren, als Menschen wahrzunehmen mit Bedürfnissen und erst dann zu gucken, was haben die eigentlich, also wie müssen wir denen halt helfen und wo müssen wir da ansetzen. Also die Akzeptanz des Menschen stand da im Vordergrund. Und nicht das Strafende, also dass sie gegen Gesetze verstoßen mit ihrer Drogenabhängigkeit und so weiter. Und dieser Ansatz, der akzeptierende Ansatz, ist dann halt von Grafeld in die Arbeit mit rechten Jugendlichen eingeführt worden. Und insbesondere bei diesem neuen Modellprogramm, wo 150 Projekte, insbesondere in Ostdeutschland, gefördert worden sind, flächendeckend eingeführt worden. Aber halt auch, also das Problem ist einfach, dass es sehr unreflektiert passiert ist, also ohne sich nochmal das Feld der sozialen Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen genauer anzuschauen und die spezifischen Bedarfe und auch Unterschiede zu den Umgang mit Drogenabhängigen zum Beispiel sich genauer anzugucken. Und man kann sagen, dass dieses Konzept auch heute noch viel diskutiert ist. Es wurde auch zum Teil verändert. Also die Leute, die das damals halt entwickelt haben, Grafeld und seine Mitarbeiterinnen, haben da auch nochmal eine kritische Perspektive drauf geworfen. Aber es bleiben immer noch Fragezeichen in dem Umgang mit diesem Konzept. Ich gehe auch da noch mal drauf ein. Und später dann haben sich aus den Erfahrungen, die in den Modellprojekten oder auch die Konsequenzen, die mit den Modellprojekten verbunden waren, haben sich noch Herangehensweisen etablieren können, die eher als konfrontierende Herangehensweisen bezeichnet werden können. Und da ging es darum, halt nicht losgelöst von der politischen Haltung zu arbeiten, sondern eben mit der politischen Haltung, weil in dem akzeptierenden Ansatz oft die politische Orientierung vor der Akzeptanz des Menschen in den Hintergrund geraten ist und eben nicht mehr so stark im Fokus stand, was für eine politische Orientierung, was für Aktivitäten eigentlich die Jugendlichen da so machen. Und diese konfrontierenden Herangehensweisen haben sehr stark auf die politischen Orientierungen geschaut und haben angefangen, über politische Foren, über Veranstaltungen, sich politisch argumentativ mit den Jugendlichen auseinanderzusetzen und deren Haltung, deren politische Ideen zu entlarven, zu hinterfragen, die insgesamt in Frage zu stellen. Das kann man sagen, waren so grob die ersten Herangehens, die Konzepte oder die Formen, wie mit rechten Jugendlichen umgegangen worden ist. Wie schon erwähnt, ist der akzeptierende Ansatz flächendeckend eigentlich in diesem ersten Modellprogramm eingesetzt worden und umgesetzt worden. Das Modellprogramm lief von 92 bis 95, ist dann nochmal bis 97 verlängert worden und hieß Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt. Das Bundesprogramm wurde auch noch gestützt durch unterschiedliche Landesprogramme. Zum Beispiel auch hier in Hessen gab es ein Landesprogramm noch. Es ist relativ viel Geld da reingeflossen, weil dieser Fokus auf Ostdeutschland damit verbunden war, dass neben der Bekämpfung von Rechtsextremismus auch gleichzeitig die Jugendarbeit aufgebaut werden sollte. Also das Ziel war, halt auch Strukturen für offene Jugendarbeit in Ostdeutschland zu etablieren, die es ja in dieser Form nicht gegeben hat, weil die Jugendarbeit da parteigebunden war. Und damit waren eine ganze Menge von Problemen verbunden. Nämlich diese Doppelstruktur führte eigentlich dazu, dass die rechten Jugendlichen in die Räume reingegangen sind, die dafür geschaffen wurden, logischerweise, weil die waren ja auch die Zielgruppe, aber dass zum Beispiel andersdenkende Jugendliche da völlig hinten rausfielen und gar nicht mehr im Blickfeld der sich entwickelnden sozialen Arbeit waren. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, es gab natürlich auch ganz wenig ausgebildete Sozialarbeiterinnen in diesem Feld, weil diesen Studiengang gab es ja überhaupt nicht und so weiter. Und das heißt, dieses Konzept und die Auswirkungen, die Arbeit hatte oder haben könnte, wurden halt viel zu wenig im Vorhinein reflexiv vorweggenommen oder halt auch bedacht. Das führte dazu, dass Jugendliche eigentlich in letzter Konsequenz sogar in ihren politischen, in ihren politisch rechten Haltungen gestützt worden sind. Und das heißt, so mit Ende dieses Modellprogramms wurde eigentlich ziemlich klar oder auch schon während der Laufzeit, dass die Jugendlichen diese Strukturen, die ihnen da angeboten werden, auch nutzen für sich und für ihre politische Arbeit und damit natürlich auch Räume geschaffen werden, damit, also ungewollt natürlich, aber dennoch rechtsextreme Strukturen sich ausweiten. Und da kann man zum Beispiel auch nochmal, oder kann man ein sehr gutes Beispiel eigentlich auch für zeigen, nämlich den NSU, den nationalistischen Untergrund, die genau in so einem Jugendraum damals sich aufgehalten haben, sich kennengelernt haben, ihre Radikalisierung in dieser Phase vollzogen haben, als sie auch in diesen Jugendstrukturen waren, sodass sie ihren Hintergrund eigentlich genau in so einem Projekt der da zu finden ist. Und das ist ja immerhin eine Gruppe gewesen mit ganz vielen, die ganz vernetzt war und dann später 9 Migrantinnen und eine Polizistin umgebracht haben und jede Menge Banküberfälle begangen haben. Ein Sozialarbeiter, der damals die drei aus dem, also die Kern Leute aus diesem Netzwerk betreut hat, hat dann später irgendwann mal in einem Interview gesagt, das ärgert mich wahnsinnig, dass ich damals nicht anders reagiert habe. Damals dachte ich, ich würde ihr Vertrauen gewinnen, wenn ich ihnen entgegenkomme. Also die Idee, und das zeigt sich ja auch in dieser Aussage nochmal, war, man muss das Vertrauen der Jugendlichen gewinnen und darf ihnen nicht zu viele Stoppschilder setzen, weil sonst könnte man das Vertrauen ja wieder verlieren. Und das war, glaube ich, ein ziemlich großes Problem, genau in dieser Anfangszeit im Umgang mit rechten Jugendlichen in diesen offenen Jugendarbeitsstrukturen. Die anschließenden Modellprogramme, davon haben wir jetzt noch eine ganze Menge an der Zahl, konnten diese Entwicklung eigentlich nicht mehr wirklich zurücknehmen. Also die Bundesregierung hat dann erkannt, okay, es ist nicht so richtig gut, das Modellprogramm einseitig auf rechte Jugendliche auszulegen und hat dann im Prinzip so eine Pendelbewegung mit dem nächsten Programm gemacht, indem sie sich ganz stark auf Gegenstrukturen fokussiert hat. Aber mit dieser Betrachtung fiel dann eigentlich wieder das Augenmerk auf die rechten Strukturen raus, sodass auch da wieder eigentlich ein Raum geschaffen wurde für rechte Jugendliche oder für rechte Jugendstrukturen, sich weiter auszubreiten und zu entwickeln. Das heißt, auch mit den nachfolgenden Modellprogrammen konnte nicht wirklich eine Veränderung erzielt werden. Bis in die Gegenwart wird auch weiterhin mit dem akzeptierenden Ansatz gearbeitet, verändert zwar, aber an manchen Stellen auch immer noch sehr wenig reflexiv, muss man einfach sagen. Und was insgesamt auch ist, sowohl im Hinblick auf die konfrontierenden Herangehensweisen als auch den akzeptierenden Ansatz, dass sie einseitig fokussieren. Nämlich einmal auf die Personen und die Problemlagen der Personen und auch, da fällt das Politische und die Aktivitäten im Politischen heraus oder auf der anderen Seite eben im Hinblick auf die politische Positionierung, aber da fällt eigentlich raus, welchen Hintergrund die Jugendlichen mitbringen, dass sie so argumentieren und auch ein Verständnis, nicht im Sinne von verstehen und legitimieren, sondern ein Verständnis über die Hintergründe ihrer Argumentation. Genau. Ich komme jetzt so ein bisschen darauf zu sprechen, was bedeutet das eigentlich oder was können wir eigentlich lernen? Wir können erstmal annehmen, dass die Verortung im Rechtsextremismus nicht kurzfristig und nur mal so eine kleine Phase ist im Übergang aus der Kindheit ins Erwachsenenalter, sondern dass es eigentlich immer eine sehr starke Verortung gibt, wenn die sich länger verorten, dass es eine Vielzahl an Hintergründen gibt, die miteinander verwoben sind und dazu führen, dass die extreme Rechte für sie eine Funktion hat und dass eben nicht beliebig ist, dass sie sich da engagieren und nicht irgendwo anders. Das heißt, wenn ich dem sinnvoll begegnen will, dann bedeutet das eigentlich, dass ich mich auch darauf einlassen muss, die Hintergründe und die politischen Positionierungen zusammenzusehen, in ihrem Zusammenwirken auch wahrzunehmen. Und dass ich nicht nur kurzfristige Maßnahmen oder Modellprogramme brauche, sondern eigentlich ein Konzept entwickeln muss, regional, landesweit, bundesweit, um zu den unterschiedlichen Phänomenen adäquat begegnen zu können. Wir können auch feststellen, es gibt eine Reihe von Kolleginnen, die heute auch da sind, die sich schon sehr lange mit diesen Phänomenen beschäftigen, dass es eben nicht so ist, dass im Erwachsenenalter alles anders wird, sondern es setzt sich eigentlich in anderen Bereichen fort. Also das Engagement ist dann vielleicht nicht mehr in gewaltbereiten Jugendgruppen, sondern es ist dann halt in der Kita oder im Sportverein oder sonst irgendwo. Aber die Haltung, die politische Orientierung ändert sich eben nicht von heute auf morgen. Wo sind eigentlich Interventionsbedarfe? Also wo muss man eigentlich gucken, wo muss man anfangen, sich Gedanken zu machen? Grundsätzlich können wir sagen, mit dieser veränderten Strategie der extremen Rechten alle gesellschaftlichen Bereiche zu unterwandern, bedeutet das eigentlich auch, dass wir überall in allen Kontexten, in denen wir uns bewegen, eine Aufmerksamkeitshaltung entwickeln müssen für undemokratische, ausgrenzende, menschenfeindliche Haltungen und in jedem Fall unser Veto, unsere Stoppschilder in solchen Situationen einsetzen müssen, selbst wenn diese Aussagen von Leuten kommen, von denen wir erstmal annehmen, die können doch gar nicht recht sein oder die sind ja nicht so schlimm, weil wir die Tendenz haben, in unserem sozialen Umfeld solche Aktivitäten eigentlich nicht haben zu wollen und auch ein bisschen wegreden zu wollen. Also das heißt, der Appell, wir müssen es wahrnehmen und wir müssen eintreten, wenn wir sehen, dass da was passiert, dass da was gesagt wird, was nicht tolerabel ist und was Menschen ausgrenzt und sie nicht in ihrer Menschenwürde wahrnimmt. Wir müssen uns, und das ist jetzt der Beginn eigentlich, oder wir sind gerade an einem Punkt, wo das stärker einsetzt in der sozialen Arbeit, und zwar nicht nur in den Bereichen Prävention gegen Rechtsextremismus, mit dem Phänomen beschäftigen, weil nicht nur in diesem Feld tauchen extrem rechte Akteurinnen auf, sondern in allen Feldern, ob das als Eltern sind in irgendwelchen Maßnahmen oder als Kolleginnen oder wir haben dazu ja auch heute Nachmittag eine ganze Menge an Arbeitsgruppen bereitgestellt, wo halt genau solche Fragen diskutiert werden können. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, mit welchen Strategien Rechte arbeiten. Das sind eben nicht plumpe, dumme Strategien, sondern es gibt sehr kluge Strategien und da müssen wir gewappnet sein, um dagegen etwas setzen zu können. Wie zum Beispiel diese Strategie der gesellschaftlichen Unterwanderung, die ja jetzt auch schon deutliche Früchte zeigt, wie zum Beispiel in solchen Pegida-Bewegungen, wo ja ein Mix an unterschiedlichen Gruppierungen zusammenkommt oder auch in der AfD, wo wir das Phänomen ja auch haben, dass es nicht so eine eindeutig rechtsextreme Partei ist. Und wir müssen natürlich auch immer in unserem Umfeld gewappnet sein, dass Rechte da auch auftreten können. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir Frauen in diesem ganzen Diskurs sehr leicht aus dem Blick verlieren und rechte Frauen dadurch so eine Art Vogelfreiheit genießen, weil sie in der Regel überhaupt nicht als politische Akteurinnen wahrgenommen werden. Und auch da ist es super wichtig, auch Frauen in ihren politischen Äußerungen und dem politischen Gehalt ihrer Äußerungen wahrzunehmen und auch Frauen entgegenzutreten. Genau. Und dann kann man sagen, ist es auch total unterschiedlich, an welchen Stellen eigentlich wie reagiert werden müsste oder sollte, um nicht zu erreichen, dass rechte Strukturen sich weiter ausbreiten können. Und ich unterscheide hier einmal Präventionsarbeit, Jugendliche, die im Begriff sind, sich auf die Szene zuzubewegen, also eine Affinität haben für die rechte Szene, und solchen, die in rechtsextremen Strukturen eingebunden sind, also auch Funktionen da einnehmen. Und ich möchte kurz jetzt nochmal darauf eingehen, was eigentlich der Unterschied ist, an diesen Stellen mit der sozialen Arbeit anzusetzen. Also soziale Arbeit im Bereich Prävention richtet sich an noch nicht rechtsextrem orientierte Kinder und Jugendliche und beginnt eigentlich schon ganz am Anfang, nämlich mit Demokratieerziehung im Kindergarten oder mit einer Rahmung in der Schule, wo Partizipation, wo Demokratie einen wichtigen Stellenwert haben und wo auch diese Grundwerte an Humanität, Menschlichkeit mitentwickelt werden in der öffentlichen Erziehung. Es ist wichtig, dass dabei Pädagoginnen in ihrem Handeln, in ihrem Verhalten als Vorbild dastehen und immer wieder auch ihr Handeln an demokratischen Grundwerten ausrichten und natürlich auch an den Menschenrechten, und das auch immer wieder deutlich machen, was das eigentlich bedeutet, sodass Kinder lernen, den Unterschied zu sehen zwischen ich darf mitmachen, ich darf mitbestimmen, ich werde wahrgenommen und ernst genommen, und das will ich eigentlich, dass auch das mit allen Kindern passiert und nicht nur mit bestimmten Kindern. Wichtig ist auch immer wieder, Gegenpositionen wahr und ernst zu nehmen und nicht auszugrenzen, weil das passiert auch immer noch viel zu oft. Wir müssen in diesem Feld Prävention auch immer sehen, dass wir einen Gegenpol bilden zu den Angeboten, die von der extremen Rechten ja da sind. Also extrem rechte Akteurinnen gehen gezielt genau in solche Bereiche rein, wo die öffentliche Hand rausgeht, wie zum Beispiel Kinderfreizeiten oder offene Jugendarbeit. Also all die Bereiche, wo sie Zugriff auf Kinder und Jugendliche haben und wo halt Strukturen immer wieder gekürzt werden, gar nicht mehr existieren zum Teil, da treten Rechte halt verstärkt halt in Aktion mit dem Ziel, genau an Kinder und Jugendliche ranzukommen, um sie für ihre Kontexte zu rekrutieren. Es geht natürlich und insbesondere in der Prävention um politische Bildung, und da, also in diesem Feld, in der Prävention, also mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen oder auch Erwachsenen, die nicht rechtsextrem sind, das möchte ich nochmal betonen, geht es auch darum, sich mit demokratischen Fragen auseinanderzusetzen oder damit, was ist Demokratie, was ist die extreme Rechte, was ist Nationalsozialismus, was bedeutet diese Geschichte für unsere Gesellschaft, was hat meine Familie in dieser Zeit eigentlich gemacht, weil es zeigt sich ziemlich deutlich, dass sowohl in verfolgten Familien als auch in TäterInnenfamilien noch immer die Spuren aus dieser Vergangenheit zu sehen sind und wie sie sich immer weiter reproduzieren. Wenn wir uns jetzt die soziale Arbeit anschauen mit ambivalenten und rechtsextrem orientierten Jugendlichen, aber noch nicht in rechten Strukturen verankerten, alles okay, Jugendlichen, dann müssen wir erstmal feststellen, dass bei solchen Jugendlichen der akzeptierende und auch der akzeptierende Ansatz und auch konfrontierende Herangehensweisen nicht erfolgsversprechend sind aufgrund dieser einseitigen Fokussierung auf bestimmte Bereiche, sondern dass es eigentlich wichtig ist, die Verknüpfung herzustellen in der Arbeit mit den Jugendlichen. Es ist aber auch und gerade hier besonders wichtig, den Jugendlichen immer und immer wieder eine demokratische Haltung entgegenzubringen, also auch lebbar zu zeigen, wie das funktioniert, weil hier ist zumindest noch die Möglichkeit, besteht noch die Möglichkeit, die mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch noch eine Veränderung in dieser Bewegung hin zum Rechtsextremismus zu erreichen. Aber, und das ist wichtig, oft wird die Involviertheit der Jugendlichen in diesem Feld unterschätzt, weil auch hier das passiert, was in unserem sozialen Nahfeld passiert, dass wir sagen, naja, unsere Jugendlichen, die sind eigentlich noch nicht so schlimm, die machen eigentlich noch nicht so schlimme Sachen, aber dass wir auch die Augen zumachen, uns wirklich anzugucken, wie vernetzt sind die mittlerweile, wohin haben sie Kontakt, wie sehen die Strukturen vor Ort aus, also wo stehen die eigentlich und ist es eigentlich noch ein ambivalentes oder ein orientiertes Prozess oder ist es eigentlich schon eine Verwurzelung in der extremen Rechten? Weil dann müssen andere Sachen greifen, dann funktioniert das, was ich jetzt sage, eben nicht mehr. Und auch hier wieder wichtig, weibliche Akteurinnen ernst zu nehmen, die sich in diese Richtung bewegen und sie nicht nur als Freundin von oder sowas wahrzunehmen, was sehr oft in der Jugendarbeit auch immer noch passiert. Wir müssen genau in diesem Feld sehr genau beobachten, was passiert mit den Jugendlichen, wie verändern die sich, wie argumentieren sie, was ist in ihrer Argumentation neu, wie sehen sie aus, verändern sie sich äußerlich, verändern sie den Kontakt zu Leuten in der Gruppe, in der sie sonst sich bewegen und so weiter. Und hier ist es auch wichtig, wirklich sich zu vernetzen und zu fragen, wer kennt den Jugendlichen, was erleben wir mit dieser und jener Person in dem sozialen Umfeld. Also hier ist es wirklich wichtig, sich sehr auf die Einzelfälle und auf die Entwicklung zu fokussieren, die Jugendliche in diesem Feld nehmen und auch in sehr engen Face-to-Face-Kontakt zu gehen, um die Leute auch an sich zu binden. Was bedeutet, wenn sie eben doch in die Szene reingehen, später zumindest ein Weg für sie offen ist, weil sie uns kennen, möglicherweise wieder auszusteigen. Weil, und da komme ich jetzt zu dem, ich habe noch eine Folie zu ambivalenten Jugendlichen. Das habe ich schon gesagt, dass sie schwer zu durchschauen sind und dass wir das eher bagatellisieren oder eher versuchen, nicht so schlimm zu sehen, wie es eigentlich ist. Weil wir in der persönlichen Beziehung mit den Jugendlichen treten und das natürlich dann auch umso schwieriger ist, diesen Prozess zu beobachten. Und deswegen übersehen wir halt auch Signale relativ leicht. Und noch einen Hinweis, genau in dem Feld der offenen Jugendarbeit ist es ja freiwillig, dass die Jugendlichen teilnehmen. Und das ist aber auch ein Problem, gerade für dieses Feld, weil wir dann natürlich auch die Jugend also schnell verlieren können, weil sie eigentlich, wenn sie merken, sie werden konfrontiert von uns, dann einfach nicht mehr kommen müssen. Und das ist schon eine Gratwanderung, sodass ich auch ein bisschen verstehen kann, was der Sozialarbeiter den ich vorhin zitiert habe, im Hinblick auf den NSU gesagt hat, dass er halt das Vertrauen gewinnen wollte. Aber wir müssen den Spagat aushalten, nicht nur das Vertrauen gewinnen zu wollen, sondern auch zu sehen, wohin die Jugendlichen gerade abdriften und das sehr ernst zu nehmen. Genau, und jetzt komme ich eigentlich zu den Jugendlichen, die in der extremen Rechten verortet sind und die ganz oft in der sozialen Arbeit auch auftauchen und oft auch falsch eingeschätzt werden, nämlich nicht wirklich wahrgenommen werden in ihren Funktionen, die sie bereits in der Szene innehaben. Und da muss man eigentlich ganz klar sagen, dass wir bisher auch keine wirklich guten Rahmenbedingungen in der sozialen Arbeit haben, die mit diesen Strukturen und mit solchen Jugendlichen arbeiten können. Das ist immer noch in der Entwicklung, im Aufbau. Es gibt einzelne Projekte, die da sehr gute Arbeit leisten, aber es gibt nicht wirklich Regelstrukturen, die wir unbedingt bräuchten in der Entwicklung, die sich jetzt gerade abzeichnen. Und mit diesen Jugendlichen, das muss man auch sagen, muss nicht nur soziale Arbeit konfrontiert sein, sondern hier ist zum Beispiel auch Polizei oder andere Behörden Also die sind hier gefragt, weil an dieser Stelle endet auch das, was soziale Arbeit leisten kann. Nämlich dann, wenn extrem rechte Gruppierungen Jugendliche dafür funktionalisieren, in Jugendräume, in Jugendzentren reinzugehen, um da sich strategisch zu positionieren. Da sage ich nachher noch was dazu. Wir haben natürlich, und das muss man auch sehen, den Auftrag, mit Jugendlichen zu arbeiten. Aber an dieser Stelle müssen wir auch deutlich sehen, wo unsere Grenzen sind. Weil wenn jemand wirklich identifiziert ist mit einem Kontext, dann werden wir es nicht schaffen, an dieser Stelle nicht schaffen, Jugendliche in dem Moment daraus zu ziehen. Da kann man nur als mögliche Ansprechpartnerin, als Ansprechpartner zur Verfügung stellen, aber eine gelingende Arbeit, also eine Veränderung der politischen Haltung, ist an dieser Stelle erstmal nicht möglich. Da bin ich ziemlich klar. Und deswegen ist es an der Stelle viel wichtiger, dass wir eine klare Position beziehen und ganz klar sagen, also Strukturen, Kader und so weiter in unserer Einrichtung nicht, weil da ist wirklich auch was anderes angesagt. Da muss man Grenzen setzen, weil die Jugendlichen aus dem Kontext der extremen Rechten politisch geschult sind und in die Räume und in die Kontexte gezielt reingehen, um andere Jugendliche zu rekrutieren und die Räume einzunehmen, also eine Raumaneignungsstrategie da umzusetzen. Das heißt, von denen geht halt auch eine Bedrohung für die anderen Jugendlichen aus. Und deswegen müssen wir da eine ziemlich klare Haltung einnehmen, um auch die anderen Jugendlichen und auch mögliche Bedrohungen zu vermeiden. Das heißt, wir müssen hier ziemlich wachsam sein, gerade auch für diese strategischen Unterwanderungen, die natürlich da auch einsetzt. Es bringt, und das ist die Erfahrung von vielen aus vielen Jahren, bringt überhaupt nichts, mit solchen Jugendlichen in einen politischen Diskurs einzusteigen, weil die Jugendlichen machen das eigentlich nur, um ihre Argumentationsfähigkeit weiter zu stabilisieren und um ihre Thesen in den sozialen Kontext einzubringen, in dem sie sich da bewegen. Das heißt, mit diesen Diskussionen steigern sie eigentlich ihre Attraktivität, weil sie von den anderen Jugendlichen als besonders wahrgenommen werden und auch als besonders wissend und alles, was damit zusammenhängt. Also sie machen sich dadurch halt beliebter und besonders in der Gruppe. Und es führt aber gleichzeitig dazu, dass sich rechte Äußerungen und Haltungen in den Räumen auch etablieren können und umsetzen können. Aus diesem Grund rate ich dringend ab, zu denken, man könnte im öffentlichen Raum mit Funktionen, also mit Kadern, mit Leuten, die Funktionen innehaben, in einen politischen Diskurs eintreten. Die Handlungsoptionen, die einem da bleiben, ist, dass man Grenzen erkennen muss, dass man mit Leuten, die ausgebildet sind in diesem Bereich, wie zum Beispiel mobile Beratung oder Polizei, zusammenarbeiten muss, um zu gucken, wie man da agieren kann. Und es ist wichtig, um die Jugendlichen drumherum zu arbeiten. Also das heißt, zu gucken, was machen die, in welchen Strukturen sind die drin, also um im Blick zu behalten, wohin diese Gruppe vielleicht auch abdriftet, also den Kontakt irgendwie zu halten, aber halt auch dann die Arbeit zu erweitern, zum Beispiel auf die Eltern, auf das soziale Umfeld, das oft auch ziemlich entsetzt über diese Entwicklungen ist. Und sich selbst immer auch anzubieten, wenn du aussteigen willst, kann ich dich zumindest unterstützen. Also als Ansprechpartner von außen für die Jugendlichen halt weiterhin sichtbar zu bleiben, weil die Entwicklung ist, wenn sie in die Szene stärker eingehen, dass sie zunehmend keinen Kontakt mehr außerhalb der rechten Szene haben. Also das ist wichtig, eigentlich so eine Kontaktperson zu bleiben. So, ich komme jetzt zu meiner letzten Folie und habe einfach noch mal ein paar Themen aufgeschrieben, wo ich denke, es sich lohnen könnte, weiter dran zu bleiben und Sachen, die wir weiter diskutieren müssen. Das ist einmal die Auseinandersetzung mit der Rolle und der Verantwortung der sozialen Arbeit, ist schon mal angeklungen. Ich glaube, da stehen wir an dem Anfang, insbesondere im Hinblick auf die breiten Felder der sozialen Arbeit. Da ist es in vielen Bereichen überhaupt nicht angekommen, dass das ein Thema sein könnte. Wir müssen immer wieder und uns ganz bewusst sein, dass extrem Rechte Opfer produzieren, Feindbilder schaffen, und wir müssen genau deren Wahrnehmung, deren Perspektive auch mit einnehmen und immer gucken, an welchen Stellen Menschen wirklich bedroht sind und wo wir auch für die Menschen Unterstützung sein müssen und überhaupt deren Perspektive im Kopf haben müssen. Das fällt leider, wenn man Rechtsextremismus fokussiert, ganz oft hinten runter. Es ist natürlich wichtig, auch nicht zu vergessen, dass wir nicht nur im Außen gucken, sondern dass wir auch in die soziale Arbeit reingucken müssen. Also wo entwickeln sich auch ausgrenzende, menschenverachtende Tendenzen innerhalb der sozialen Arbeit, innerhalb der Strukturen der sozialen Arbeit und innerhalb auch unserer Arbeitsteams zum Beispiel. Okay, soweit vielleicht erstmal. Okay, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit bis zur Mittagspause für einige Nachfragen. Es gibt zwei Leute wieder im Raum mit Mikros. Genau, da habe ich schon eine Wortmeldung gesehen. Der Gideon, kann dem mal jemand?
Ja. Ja, ich wollte mich nochmal besonders bedanken, dass du an diese Fehlentwicklung in den 90ern erinnert hast. In meiner Erinnerung und Wahrnehmung hing das immer ganz stark auch damit zusammen, dass es so eine extreme Abschottung gegen kritische Nachfragen, aber mehr noch gegen fachliche Beratung und auch gegen kollegialen Austausch gab in diesem Feld. Mich würde interessieren, ob du was dazu sagen kannst, was für eine allgemeine Kultur wir eigentlich brauchen in der sozialen Arbeit, um denen entgegenzuwirken, und ob es vielleicht sogar so ein paar identifizierbare Ressourcen gibt, die Menschen, die in der sozialen Arbeit damit konfrontiert sind, brauchen könnten und nutzen könnten, die man weiterentwickeln könnte in Zukunft.
Naja, also ich denke mal ganz grundsätzlich ist es wichtig, überhaupt mit diesem Phänomen im Studium der sozialen Arbeit überhaupt konfrontiert zu werden. Also ich meine, dafür haben wir das jetzt auch organisiert, dass es überhaupt als Phänomen wahrgenommen wird. Und ich glaube auch, dass der sozialen Arbeit so ein bisschen so eine Wolke überhängt. Wir sind eigentlich die Guten, und in unserem sozialen Umfeld, also in der sozialen Arbeit, kann eigentlich nichts passieren. Also da gibt es eigentlich nicht sowas wie Rechtsextremismus. Und schon alleine das ist ein Punkt, mit dem wir aufräumen müssen, weil in allen gesellschaftlichen Bereichen entwickeln sich zunehmend Strukturen und auch Haltungen, die ausgrenzend, menschenverachtend und so weiter sind. Und auch in der sozialen Arbeit müssen wir anfangen, uns dagegen zu entwickeln. Und was ich als Ressource sehe, wenn wir diese Haltung einmal drauf haben, also wenn wir akzeptieren, dass das sein kann, ich glaube, dann ist gerade in der sozialen Arbeit eine hohe Sensibilität da, das auch wahrzunehmen, und eine hohe Fachlichkeit, auch das zu reflektieren und dem zu begegnen. Was mir noch fehlt oder noch zu wenig entwickelt ist, ist eigentlich eine grundsätzliche Hinwendung zu dem Thema, weil das immer wieder so auf Distanz geschoben werden soll. So ein Schmuddelthema, mit dem wollen wir eigentlich nicht umgehen. Und ich glaube, wenn sich da was ändert, dann haben wir wirklich auch ganz viel Ressourcen insgesamt in der Profession, um sehr gut darauf reagieren zu können. Aber wir müssen es erstmal zulassen.
Ja, Michaela, vielen Dank für diesen guten Überblick über die letzten 30 Jahre und die differenzierten Vorschläge. Ich habe noch eine Frage zu deinen Vorschlägen zum Umgang mit den ambivalenten Jugendlichen. Da stellst du ja im ersten Punkt relativ klar, dass du sagst, diese Mischung aus akzeptierenden Ansatz und konfrontierenden Ansätzen, das ist nicht erfolgversprechend. Und machst dann im letzten Punkt den Vorschlag, dass es um dialogische Interventionsprozesse stattdessen gehen sollte. Vielleicht kannst du mal zwei, drei Sätze noch zu der Abgrenzung von diesen dialogischen Interventionsprozessen gegenüber dieser Kombination von Konfrontation mit Akzeptanz sagen. Danke.
Ja, genau. Also ich habe ja schon versucht, deutlich zu machen, wohin eigentlich meine Richtung geht. Ne? Also dass ich wegkommen will zu so einer, also eine Fokussierung in der Arbeit auf einen bestimmten Bereich. Also entweder, das ist ja in dem akzeptierenden Ansatz ziemlich stark gewesen, dass man gesagt hat, das sind problembelastete Jugendliche und denen müssen wir helfen. Und das Politische da rausfiel. Während auf der anderen Seite in den konfrontativen Herangehensweisen halt überhaupt nicht mehr geguckt wurde, was ist eigentlich die Person und was bringt die mit und warum kommt die eigentlich dazu, sich in dieser Szene verorten zu wollen. Und mein Vorschlag, und der ergibt sich eigentlich auch aus dem, was ich bisher so empirisch gemacht habe, ist eigentlich, dass man das zusammenbringen muss. Also, dass man sich angucken muss, welche Biografie bringt diese Person mit in diesen Prozess hinein und in welcher Weise korrespondieren da Erfahrungen in der Familie, in der Lebenssituation, aber auch mit politischen Erfahrungen und auch wie entwickelt sich dann ein politisches Bewusstsein, weil wir können ganz klar sagen, es ist überhaupt nicht zufällig, in welchem Milieu, weil die extreme Rechte hat unglaublich viele Milieus, nicht nur das, was wir herkömmlich denken, was weiß ich, so ein Alkohol, Musik und so Milieu, sondern es gibt auch viele intellektuelle Milieus, haben wir gestern Abend auch von Michael Brumlik ja schon gehört. Und es ist nicht zufällig, in welchem Kontext sich Jugendliche hineinbewegen. Das ist immer verknüpft mit dieser Geschichte, die sie mitbringen. Und ich glaube, wenn wir wirklich Veränderungen mit den Jugendlichen entwickeln wollen, müssen wir beides zusammenbringen und müssen auf beides gucken und nicht nur in eine Richtung. Das war mein Plädoyer eigentlich.
Jetzt gibt es noch vier Wortmeldungen. Einmal hier.
Genau. Margitta hier. Ah, da. Eigentlich Margitta, ich habe dich gesehen.
Dankeschön. Ja, ich habe zwei Fragen. Du hast gesagt, mit Rechtsradikalen, die schon Kader sind, das kann man nicht reden, kann man nicht diskursiv streiten, wenn die in eine Jugendeinrichtung kommen. Das würde ich gern zu Ende denken. Was machen wir denn mit denen? No, also es bleibt ja dann eigentlich nur tolerieren, was ja nicht sein kann, oder die Polizei rufen.
Nein, also ist das, hast du noch
eine zweite? Das ist die erste Frage, ich habe noch eine zweite. Das Zweite ist dass, die Frage, ob wir nicht darüber nachdenken sollten, dass wir einen verstärkten Wertediskurs in den Einrichtungen der sozialen Arbeit brauchen, um dort auch mit den Nutzerinnen ein Agreement zu schaffen, dass rechtsradikale Positionen da keinen Platz haben. Also ich denke, manche Jugendeinrichtungen geben sich ja Hausordnungen in diese Richtung. Also Wertebildung, Wertediskurse offensiv führen, halte ich für einen wichtigen Präventionsweg, damit auch wir als Sozialarbeiterinnen nicht alleine stehen, sondern auch die anderen Jugendlichen sich positionieren können. Ja, also das finde ich auch einen wichtigen Gedanken, dass wir eine Pädagogik zur Demokratie, das hast du auch an, Demokratiebildung betreiben, ganz offensiv, viel mehr als wir das bisher gemacht haben.
Ja, okay.
Und eine Verständigung über die Werte, die in Einrichtungen herrschen sollen.
Ja, also erstmal zur ersten Frage. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ab einem bestimmten Punkt sind solche Jugendliche für die Jugendarbeit verloren erstmal. In dieser Phase, wenn sie sich absolut identifizieren und wenn sie vor allen Dingen auch aus der extremen Rechten funktionalisiert werden, um etwas Bestimmtes in den Jugendräumen umzusetzen, nämlich dass deren Haltungen in den Jugendräumen ankommen, da Fuß fassen können. Und ich glaube, an der Stelle kann Jugendarbeit in dem Moment nicht mehr mit diesen Jugendlichen arbeiten. Sie kann sich zur Verfügung stellen, noch immer, wenn bestimmte Veränderungen eintreten oder wenn die Jugendlichen signalisieren, dass sie aussteigen wollen. Okay, ist was anderes. Ne? Aber an bestimmten Stellen würde ich das nicht zulassen im öffentlichen Raum, weil da geht es nicht um eine politische Diskussion, sondern es geht darum, dass sie eine Strategie verfolgen und etwas umsetzen wollen. Und da ist ein Diskurs einfach nicht das Richtige an der Stelle. Da bin ich. Und die zweite Frage, da würde ich dir absolut recht geben. Ich glaube schon, dass wir, an der habe ich ja auch gesagt, ne, dass wir sehr früh anfangen müssen mit Demokratieentwicklung. Da würde ich auch so eine Wertediskussion mit einschließen. Also ich würde es, glaube ich, eher so anlegen, dass ich erstmal stark auf Partizipation, auf Mitbestimmung und auf sowas abheben würde und nicht so stark sofort normative Fragen in den Raum, was ist gut und schlecht und so. Das ist ja hinter dem Wertediskurs nochmal zu finden. Aber grundsätzlich würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Ach ja, da war das, genau. Jetzt müssen wir das Mikro wieder zurück, oder da?
Ja. Ja. Ich habe gerade vor kurzem mit einigen Sozialarbeitern aus den östlichen Ländern gesprochen, die sowohl mit Jugendlichen arbeiten als auch Migranten. Und die sagen, sie können weder in ihrer Arbeit noch im Privatleben häufig äußern. Nein, sie können es eigentlich gar nicht äußern, wie sie politisch stehen, weil sie eine solche Gruppe von Menschen gegen sich haben, dass sie es für sich selber gefährlich finden. Ich glaube auch, als Jugendarbeiter, Sozialarbeiter hier im Westen, habe ich es, wenn ich mit einem Jugendlichen diskutiere, häufig mit vielen zu tun, was ja auch eigene Ängste auslösen kann. Und wenn ich diesen Konfrontationskurs gehe zum Beispiel, muss ich auch Konfrontation aushalten können. Und jetzt ist meine Frage zu diesen beiden Gedanken, wie könnte das vielleicht gerade für uns auch im Studium noch besser untergebracht werden, dass wir mit diesen Aggressionen und so weiter und mit der Arbeit, die wir dann tun können, mehr vielleicht Erfahrung sammeln und das auch noch auf verschiedenen Ebenen diskutieren können, weil diese Theorie ja ganz toll und ganz logisch ist, aber wir sind ja Menschen und wir stehen meistens alleine dann an dem Punkt.
Ja, also ich glaube, also ich kann jetzt nichts herbeizaubern, aber ich denke, es ist wichtig, genau damit anzufangen. Und also ich will noch einen Punkt aufgreifen, den Sie gerade angesprochen haben. Wir merken einfach eine sehr starke Veränderung in der Mainstream-Haltung. Rechte oder ausgrenzende Haltungen sind eben nicht mehr die Randerscheinung, sondern werden zunehmend zur Norm. Und die Menschen, die anders denken, zur Randerscheinung, beziehungsweise insbesondere dann, wenn sie eintreten für bestimmte Sachen und das öffentlich machen. Und ich glaube, genau diese Veränderung, da müssen wir entgegenarbeiten und das müssen wir tatsächlich lernen und das müssen wir halt zum Beispiel auch im Studium anfangen zu üben und uns damit auseinanderzusetzen. Ja.
Ich will auch vielen Dank sagen, auch für deine quasi in Teilen Zurechtrückung des Integrationsparadigmas in der sozialen Arbeit, dass du das ins Verhältnis zu anderen disziplinären Perspektiven gestellt hast, zu der Demokratieperspektive zum Beispiel. Ich finde das keinen Zufall, dass diese Integrations-Inklusionsperspektive auch in der Bearbeitung von Rechtsextremismus in der sozialen Arbeit erstmal dominant geworden ist, weil das eben eine zentrale sozialstaatliche Aufgabe ist, die an die soziale Arbeit herangetragen wird, neben der Tatsache, dass Gewalt so eine Täterdynamik hat. Und ich frage mich jetzt tatsächlich, mit welchen Paradigmen kann man das Phänomen denn sonst bearbeiten? Und ich hatte so den Eindruck, du hast halt Aspekte angedeutet, ne? Also die demokratietheoretische Perspektive, dass soziale Arbeit konfliktorientierter Prozesse aushandeln kann, die Empowerment-theoretische Perspektive, die ausgleichen fragt, um wen geht es eigentlich noch in dieser Situation, weil die Situation, die sich in den Jugendhäusern abgebildet hat in den 90er Jahren, hat sich ja gewissermaßen auf die ganze Gesellschaft und auf die ganze Bevölkerung sozusagen potenziert, damit, dass es eben nicht nur Jugendliche sind in einem Jugendhaus, sondern 20% der Bevölkerung, die die AfD wählen, so in Maß und Menus. Und also insofern stellt sich für mich die Frage, welche disziplinären Ansätze kann man fruchtbar machen und gibt es noch was neben der Integrationsperspektive, worauf man auch zurückgreifen kann, wenn man die Ergebnisse von Eribon, Kopetsch, anderen und so weiter ernst nimmt und sagt, da gibt es ein Bewältigungsthema von Herausforderungen, vor denen Leute stehen, die offenbar mit rechten Argumentationen das bewältigen, sozusagen ist Bewältigungstheorie oder eine bestimmte Form von Gruppenpädagogik oder sowas sind eigentlich dann Alternativen zu dem Integrationsparadigma, was auch normativ integriert.
Absolut, ich stimme dir, und das geht ja auch in so eine Richtung, die Gideon eben auch schon aufgemacht hat. Ich bin absolut der Meinung, dass wir da dranbleiben müssen und das noch stärker rausarbeiten müssen. Was kann da eigentlich soziale Arbeit mit bestehenden Konzepten noch erweiternd und viel intensiver zu beitragen? Weil ich glaube, wir haben dazu was zu sagen, aber das ist noch nie unter diesem Level sozusagen Label gesehen worden oder ausreichend diskutiert worden, würde ich sagen. Da stimme ich dir total zu. Ja.
Okay, dann klappt ich das ja. Ich habe Ersti? Okay, ich habe drei Aspekte als Frage oder auch nur als Einwurf. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten 3-4 Jahren Dinge mehrheitsfähig geworden sind oder Dinge, von denen man früher gesagt hat, das sagt man nicht, das denkt man nicht, das tut man nicht.
Noch weiter.
Dass man Dinge, die früher, wo man gesagt hat, das tut man nicht, das sagt man nicht, das denkt man nicht, das macht man nicht, die sind gesellschaftlich, insbesondere in Ostdeutschland, insgesamt mehrheitsfähig oder konsensfähig geworden. Und während Jugend früher ja im Prinzip ein Ausbruch aus Konventionen mit beinhaltet hat, findet jetzt im Moment dieser Ausbruch an Konvention, ich hau niemanden, ich schlag niemanden, tatsächlich öffentlichen Beifall. Und das geht riesenweit. Also eine Frage ist eigentlich die, und da betrifft es nicht die Jugendarbeit, sondern die ganze Frage, wie kann es gelingen, dass man dieses, das tut man nicht, das macht man nicht, das gehört sich nicht, also so einfache Werte von Anstand und Gewaltlosigkeit in eine Gesellschaft transportiert insgesamt. Ich glaube, wir machen uns zu einem großen Ballast, wenn wir das mit übernehmen. Was ich sehr richtig fand, war deine Geschichte, mit bestimmten Gruppen kann man nicht mehr arbeiten. Ich denke, daran arbeiten sich noch immer viele Kolleginnen ab und das wird nicht funktionieren. Man kann und muss für Aussteiger offen sein, aber man kann das nicht machen. Eine letzte Frage noch, neben der Frage, wie konsensfähig ist sowas eigentlich, wäre die... ob wir uns auch nicht zum Dackel machen einer gesellschaftlichen Entwicklung, wenn wir einen großen Wert auf diese Betonung legen oder ob wir nicht einfach eine Stärkung der demokratischen Jugendlichen dort machen, wo wir sie finden und nicht versuchen, uns in der Themenvorgabe durch Rechte das Thema unseres Handelns vorschreiben lassen. Mhm. Und zuletzt... glaube ich, geht es auch die Profession selber an. Ich bin recht erschreckt über die allerletzten Untersuchungen, dass paternalistische Haltung in der Sozialarbeit, dass dieses, ich weiß, wie ihr zu leben habt, ich weiß, was ich gehört und ihr müsst euch an dieses und jenes, also eher rechtspolitisch, also rechte politische Meinung in der Sozialarbeit so einen breiten Ausdruck finden und dass der sich öffentlich aber oft unterscheidet. Also während man mehrheitlich die Linken und die Grünen und sowas toll findet, ist man aber zu 30% bereit, den Leuten vorzuschreiben, ihr müsst euch so und so zu behalten, Asylanten auszuweisen und alle diese Geschichten. Also das eigene auch mehr in den Blick zu nehmen, scheint auch ein ganz großer Aspekt zu sein.
Okay, ich nehme die andere noch, genau. Wir müssen leider Schluss machen, weil es ist schon ziemlich spät. Eine Frage nehme ich noch mit dazu und dann, wer war, hat sich da gemeldet?
Okay, ich würde gern eine Frage stellen. Du hast ja, ich finde, zu Recht gesagt, man muss einen menschenrechtsbasierten Ansatz fahren. Aber was verstehst du darunter?
Eine, soll ich jetzt eine zweite Vorlesung anfangen? Okay. Ich glaube, es ist wichtig, ich meine, du hast die Professur für Menschenrechte hier, deswegen kann ich dir da überhaupt nichts vormachen und vielleicht sollten wir uns da mal zusammensetzen und das genauer nochmal überlegen, aber also das, was ich aus meiner Perspektive damit meine, ist an den Menschenrechten ausgerichtete Haltung in der sozialen Arbeit entwickeln, in der Arbeit. Und also und da schließe ich an die Frage hier vorne auch nochmal an, dass die neoliberalen Strukturen uns eigentlich was ganz anderes vorgeben, wie wir arbeiten sollen. Und das eigentlich auch dazu führt, dass die Arbeit immer undemokratischer und auch menschenverachtender wird, die wir in der sozialen Arbeit leisten. Und das kann eigentlich nicht sein, sondern wir müssen eigentlich wieder dafür einstehen, dass sich auch die Strukturen, unter denen in der sozialen Arbeit gearbeitet wird, sich verändern müssen und sich wieder öffnen müssen für die Belange der Menschen, die sie wirklich haben und nicht im Sinne von, wie kann ich die wenigste Leistung bringen und den meisten Ertrag erreichen oder sowas. Ja, das ist ja das andere Prinzip. Also von daher, ich gehe da jetzt nicht so inhaltlich drauf ein, sondern nur mal auf dieser Ebene. Genau. Und ja, also dieses, das tut man nicht oder die Grenze dessen, was möglich war, ist überschritten. Und ich bin nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, ob man diese Entwicklung so ohne weiteres wieder zurückholen kann oder ob wir nicht was Neues daraus entwickeln müssen, nämlich an vielen Stellen klare Stoppschilder zu setzen und einzutreten. Und das, finde ich, passiert im Moment noch viel zu wenig. Und ich glaube, da müssen wir uns üben, weil da ist nämlich eine Schamgrenze von uns, nicht von den anderen, von uns, da entschieden entgegenzutreten. Wir vermeiden die Auseinandersetzung an vielen Stellen oder die Stoppschilder zu setzen an vielen Stellen. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass es nicht ausreicht, nur Gegenstrukturen zu unterstützen, sondern wir müssen die rechten Strukturen auch im Blick haben. Wir können nicht das eine verstärkt machen und das andere rechts liegen lassen, sondern wir müssen beides in Beziehung setzen. Das ist total wichtig.
Genau. Ich habe eine Frage zu den Handlungsoptionen, die Sie genannt hatten und auf der Folie, und zwar zu Polizei einschalten. Zwei Fragen. Einmal, ab wann würden Sie empfehlen, die Polizei einzuschalten, also ab Drohbriefen oder schon vorher? Und dann auch, inwieweit ist Misstrauen gegenüber der Polizei gerechtfertigt, wenn man sich die verschiedenen Fälle, NSU-Komplex und so weiter anschaut?
Also ich würde zuerst mal Leute einschalten, die sich gut auskennen. Und das sind in meiner Wahrnehmung Leute aus den mobilen Beratungsteams. Und mit denen erstmal überlegen, was ist eigentlich die Situation? Welche Strukturen haben wir hier vor Ort? Also in welche Gruppierungen sind die Leute, die ich jetzt hier eigentlich betreue, eingebunden? Die Polizei ist immer nur das Letzte, was man machen kann. Und auch da wäre es mir wichtig, mit dem mobilen Beratungsteam zum Beispiel zu klären, wie sind denn die Polizisten verstrickt in diese ganzen Angelegenheiten? Ja, also wir können ja nicht davon ausgehen, dass die HelferInnen von uns sind, sondern ganz im Gegenteil. Und da müssen wir auch da sehr wachsam sein. Aber es sind natürlich auch Sicherheitsbehörden, die an bestimmten Stellen bestimmte Sachen machen müssen, einfach qua ihres Amtes. Und dann muss man halt sehr genau überlegen, an welchen Stellen man was einsetzt sozusagen. Aber die erste Ansprechpersonen sind immer Leute, die sich inhaltlich auskennen und die wissen, von was wir da sprechen. Es wäre für mich auf keinen Fall die Polizei als erstes.
So. Vielen Dank, Michaela Köttich.
Genau.
Es gibt bestimmt ganz viele Fragen noch, Anregungen, Anmerkungen.